Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Umweltschweiz 2011. Bei den Themen Klima und Artenvielfalt hat die Schweiz ihre selbst gesteckten Ziele bis heute nicht erreicht. Ramschniveau. Irland reagiert mit Unverständnis auf die Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's. Und Potsdamer-Wetter. Ungewöhnlich heftige Gewitter haben im Mittelland große Schäden an Gebäuden und Kulturen angerichtet und viele Verkehrsverbindungen unterbrochen. Um 13 Uhr Wendepunkte. Heute, als die Blase platzte und Millionen von amerikanischen Träumen langsam zerrannen. US-Korrespondent Max Ackermann hat während der großen Immobilienkrise den zähen Kampf eines kalifornischen Paares um sein Haus in einer Langzeitreportage dokumentiert. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüscher.
Die Schweiz habe wichtige Umweltziele nicht erreicht. Dies ist das Fazit eines Berichts der Bundesämter für Umwelt und Statistik. Nicht erfüllt habe die Schweiz die Reduktion der Treibhausgase um 8% gegenüber 1990, eine Verpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll, die bis nächstes Jahr hätte eingelöst werden sollen. Auch der Verlust an Tier- und Pflanzenarten sei nicht gestoppt worden. Schuld seien die wachsenden Siedlungsflächen, die zunehmende Bodenversiegelung und die intensive Landwirtschaft. Im Juni sind in der Schweiz 1675 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind gut ein Viertel weniger Gesuche als im Vormonat, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Damit ging im Juni die Zahl der Gesuche auf ein ähnliches Niveau zurück wie im letzten November, also vor den Umwälzungen in Nordafrika. Betrachtet man die ersten 6 Monate dieses Jahres, wurden fast 10.000 Asylgesuche eingereicht, ein Viertel mehr als im Vorjahr. 1,5 Jahre nach dem Tod eines nigerianischen Ausschaffungshäftlings in Zürich liegt ein zweites Gutachten vor. Auch dieses entlastet die Zürcher Behörden. Demnach litt der verstorbene Nigerianer an einer schweren Herzkrankheit, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilt. Dasselbe hatte schon ein erstes Gutachten ergeben. Dass der Mann beim Ausschaffungsversuch am Flughafen Zürich gefesselt war, habe allein nicht zum Tod geführt. Gemäß dem neuen Gutachten hätte der Nigerianer auch bei einer anderen Stresssituation im Alltag wegen einer Herzrhythmusstörung sterben können. Irland hat mit Unverständnis auf die Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit reagiert. Die Entscheidung der Ratingagentur Moody's sei eine enttäuschende Entwicklung, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums im irischen Fernsehen. Nach Griechenland und Portugal hatte Moody's gestern auch Irland auf Ramschniveau herabgestuft. Damit zweifelt die Ratingagentur die Kreditwürdigkeit des Landes an. Der Ausblick bleibe negativ, hieß es weiter. Das bedeutet, dass Irland weiter herabgestuft werden könnte. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert libysche Rebellen. Diese hätten bei ihrem Vormarsch auf die libysche Hauptstadt Tripolis Menschenrechte verletzt. So hätten die Aufständischen in mindestens 4 Dörfern Häuser niedergebrannt, Spitäler, Wohnungen und Geschäfte geplündert und Zivilisten misshandelt. Mitarbeiter von Human Rights Watch hätten einige der Vorfälle selbst beobachtet, so die Menschenrechtsorganisation. Gewitter mit Sturmböen und Hagel haben in der Nacht in der Schweiz zu zahlreichen Schäden geführt. Die Behörden registrierten am Vormittag bereits über 800 Schadenmeldungen. Keller und Straßen wurden gemäß Polizeiangaben überflutet, Fenster gingen in die Brüche und Hausdächer wurden vollständig abgedeckt. Vom Unwetter betroffen war laut SF Meteo besonders das Mittelland. In mehreren Kantonen von Bern bis Zürich standen die Feuerwehren im Dauereinsatz. Im Straßen- und Schienenverkehr kommt es vereinzelt noch immer zu Behinderungen. Nach Polizeiangaben wurden keine Menschen ernsthaft verletzt. In Waldstadt in Appenzell-Ausserrhoden haben Unbekannte eine Militärunterkunft überfallen und einen Soldaten leicht verletzt. Einer der maskierten Männer war am Abtransportieren von Sturmgewehren, als er von der Wache überrascht wurde. Die Täter waren mit Messern bewaffnet und konnten flüchten. Einer von ihnen dürfte ebenfalls verletzt worden sein, teilt die Ausserrhoder Kantonspolizei mit. In der Militärunterkunft sind Angehörige einer Infanterie-RS untergebracht. In der Infanterie-Rekrutenschule von Bière ist das Norovirus ausgebrochen. 40 Armeeangehörige waren vergangene Woche an Brechdurchfall erkrankt, diese Woche sind es weitere 20. Laboruntersuchungen haben das Norovirus inzwischen nachgewiesen. Die Betroffenen werden laut der Armee medizinisch betreut und von den übrigen Armeeangehörigen isoliert. Sie könnten voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder in den Ausbildungsdienst zurückkehren und am Wochenende in den Urlaub, teilt die Armee mit. Das Schweizer Davis Cup Team muss vom 16. bis 18. September in Australien um den Aufstieg in die Weltgruppe spielen. Die Teilnahme von Teamleader Roger Federer wird durch diesen Termin in Frage gestellt, denn das US Open in New York endet erst am 11. September, 5 Tage vor dem Davis Cup Match.
12.36 Uhr. In den nächsten Minuten Berichte und Gespräche zum Druck, den der starke Franken auf die Löhne macht und dem die Arbeitgeber nicht nachgeben wollen. Zu Irland, das sich aus heiterem Himmel und zur Verwunderung vieler auf Ramsstufe herabgesetzt sieht, und zum Umweltbericht, der zeigt, dass sich die Artenvielfalt in der Schweiz noch immer Richtung Artenarmut bewegt. Und weitere Stichworte: Folgen der Gewitternacht, Augenschein in Zofingen. Italien nimmt Koma-Patienten den allerletzten Willen. Und Hightech bei Prothesen, Roboter ersetzen Beine. Im Herbst 2007 platzte in den USA die Immobilienblase. Millionen von Hausbesitzern gerieten underwater, unter Wasser. Ihre Häuser waren fast über Nacht weniger wert als ihre Hypothekarschuld. Benny und Jenny zum Beispiel. US-Korrespondent Max Ackermann hat das kalifornische Mittelklassepaar aus Mountain House in seinem Kampf gegen die Zwangsversteigerung über 2 Jahre begleitet und in Reportagen dokumentiert. Heute in Wendepunkte um 1. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.033 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 17,11 gehandelt und der Dollar zu 83,18 Rappen. Das Wetter heute. Es kommt in vielen Regionen zu gewitterigen Regengüssen. Stellenweise gibt es Gewitter mit Hagel, Sturmböen oder Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Am Donnerstag ist es im Flachland zeitweise sonnig bei 18 Grad. In den Alpen hat es mehr Wolken und lokal fällt Regen. Im Süden ist es teils sonnig mit lokalen Schauern. Am Freitag ist es meist freundlich. Im Tessin und in Graubünden gibt es einige Regenschauer. Die Temperaturen erreichen im Norden 20 und im Süden 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, ein Hinweis zum Straßenzustand. Wegen starken Regens und Gewittern bleiben die Straßenverhältnisse vielerorts prekär. Beidseits der Alpen muss auch am Nachmittag lokal mit Wasser auf der Fahrbahn, schlechter Sicht, Sturmböen sowie Hagelschlag gerechnet werden. Dann auf der Nord-Süd-Achse 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Zudem staut sich der Verkehr auch in Richtung Süden vor dem Gotthard-Nordportal in Göschnen. Außerdem stocken der Verkehr ebenfalls im Tessin zwischen Dennero und dem Flugplatz Locarno und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Vevey und Schäbr.
In der Schweizer Exportindustrie müssen sich die Arbeitnehmenden zunehmend Sorgen machen wegen des immer höheren Frankenkurses. Viele Unternehmen können der Kursentwicklung nicht weiter zusehen und überlegen sich Maßnahmen, damit ihre Produkte für ausländische Kunden nicht unerschwinglich werden. Eine Möglichkeit: die Löhne senken. Nur die hat Nachteile, die auch der Arbeitgeberverband vermeiden möchte. Charles Lieber.
Das jüngste Beispiel kommt aus Baselland. Das auf Tierversuche spezialisierte Unternehmen Harlan in Ittingen und Füllingsdorf will 100 Angestellte entlassen und die Löhne der anderen Mitarbeitenden um 8% kürzen. Vergleichbare Fälle gab es in den letzten Wochen einige in der Schweiz. Lohnkürzungen, ein genereller Trend, sei noch nicht zu erkennen. Harlan zum Beispiel sei der erste solche Fall im Kanton Basel-Landschaft, sagt Roman Zaug, stellvertretender Direktor des Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit.
Wir hatten bis dato im laufenden Jahr keine solchen Anfragen, die darauf abzielten, die Lohnsumme im Betrieb zu senken.
Bleibt der Franken aber so stark, so stellt sich die Frage, ob der Einzelfall bald Schule macht in der Exportindustrie. Löhne senken ist immer heikel. Arbeitgeber setzen zurzeit lieber auf die Losung, mehr arbeiten zu gleichem Lohn. Das Lonzerwerk in Visp hat sich jüngst mit den Gewerkschaften geeinigt, diesen Weg zu gehen. Das hat einen direkten Zusammenhang mit der guten Auftragslage der meisten Schweizer Exportfirmen. Es mangelt nämlich nicht an Arbeit. Das Problem ist, dass wegen des starken Frankens die Produktionskosten steigen. Mehr Arbeiten zu gleichem Lohn, das verbilligt Schweizer Exportprodukte wieder etwas. Lohnkürzungen erachtet auch der Verband der Schweizer Arbeitgeber als sehr kritisch. Das sei nur bei Unternehmen vertretbar, die in schwere Schieflage geraten. Arbeitszeitverlängerungen würden von Arbeitnehmern schon eher akzeptiert, sagt Rutero Balador.
Gerade in der Industrie ist man sich gewohnt, dass es schwankende Auslastungen gibt und dass man einmal etwas mehr und einmal etwas weniger arbeitet. Und da ist es weniger schlimm, wenn man etwas mehr arbeiten muss, als wenn der Lohn gesenkt wird.
Lohnkürzungen in einzelnen Unternehmen hätten zudem immer auch unerwünschte Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, gibt Ruth Derrer vom Arbeitgeberverband zu bedenken.
Lohnkürzungen haben meistens einen direkten Einfluss auf das Budget der Arbeitnehmenden, häufig auf das Familienbudget. Und das hat dann natürlich sofort auch Konsequenzen auf den Binnenmarkt, indem man sagt, man geht einmal etwas weniger essen auswärts, man geht etwas weniger zum Coiffeur.
Und der Binnenkonsum, der ist zurzeit die größte Konjunkturstütze in der Schweiz. Darum das Plädoyer der Arbeitgeber, wenn schon, dann lieber Arbeitszeit verlängern und nicht Löhne kürzen.
Damit hat eigentlich niemand gerechnet. Quasi über Nacht hat Moody's, eine dieser mächtigen Ratingagenturen, Irland auf Ramschniveau herabgestuft. Nun ist es ja so, dass Ratingagenturen immer wieder betonen, sie würden keine Analysen publizieren, darauf könnte man sie nämlich richtig behaften, sondern sie würden nur eine Meinung äußern. Frage deshalb an Martin Aliot, unseren Korrespondenten in Irland. Teilen Sie Moody's Meinung, was die Kreditwürdigkeit Irlands angeht, oder sind Sie anderer Meinung?
Ich maße mir eine abweichende Meinung an. Zum einen ganz elementar, weil Irland im Gegensatz zu anderen Staaten auf Ramschniveau Geld verdient mit seinen Exporten. Zum anderen würde ich meinen, es sei nicht die Aufgabe einer Ratingagentur, hysterisches Rudelverhalten noch zu fördern, sondern konkret auf hausgemachte Faktoren, in diesem Fall in Irland, zu schauen. Und da gibt es in den letzten Wochen keine negativen Entwicklungen, die eine erneute Herabstufung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigten. Im Gegenteil, Irland hält sich brav an alle Vorgaben und pikanterweise ist die Situation im Haushalt sogar noch etwas einfacher geworden, seit die EU Zinssenkungen auf den bereits kontrahierten Schulden versprochen hat Anfang Woche.
Was hat denn nun Moody's Meinung in Irland ausgelöst?
Verstörung, auch Zorn. Der höflichste Kommentar, den ich zitieren kann, ist Wirtschaftsminister Bruton, der gesagt hat, es sei nicht hilfreich. Man verweist darauf, dass andere Ratingagenturen Irland immer noch besser bewerten. Und es liegt auf der Hand, dass man verärgert ist hier in Irland darüber, dass der Schritt, den Moody's gestern Abend ergriffen hat, die Vorhersage, die pessimistische dieser Ratingagentur, ja noch erhärtet. Also die Herabstufung trägt dazu bei, dass Irland mehr Mühe haben wird, aus eigener Kraft wieder an die Kreditmärkte zu kommen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Sagt Martin Aliot. Wir haben es also gehört, in Irland kann sich niemand erklären, warum die Ratingagentur Moody's das Land gestern Abend herabgestuft hat auf das Niveau von Schrottpapieren. Darum nun die Frage an Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Wie erklärt denn die Ratingagentur selbst die Herabstufung?
Sie führt vor allem einen Grund an. Sie sagt, sie sei zum Schluss gekommen, dass es immer wahrscheinlicher werde, dass Irland nochmals finanzielle Unterstützung benötige, wenn das aktuelle Programm, also das, das jetzt läuft, im Jahr 2013 dann nicht mehr da ist. Dann braucht es vermutlich nochmals etwas Geld von der EU, vom IWF oder sonst irgendeiner Organisation, damit sich dann auch private Geldgeber an der Schuldenbereinigung beteiligen. Es ist das Argument, das aufgeführt wird. Es wird auch aufgelistet, dass Irland tatsächlich Fortschritte gemacht hat, aber offenbar diese Sorge, dass da nochmals Geld eingeworfen werden muss, das überwiegt.
Aber in den letzten 6 Wochen hat sich die Situation ja nicht geändert, wie wir im Gespräch mit Martin Aliot gehört haben. Warum jetzt diese schlechte Bewertung?
Die Ratingagenturen, die schauen die Kreditwürdigkeit von Staaten nicht nur an einem Tag im Jahr an, sondern die ganze Zeit über. Und sie schauen vor allem auch an, wie sich die Kreditwürdigkeit langfristig entwickelt. Through the cycle heißt das in der Fachsprache. Es ist ein Modell, das auch in der Fachwelt umstritten ist. Aber es ist das Modell, das die 3 großen Agenturen alle anwenden. Und dass die Bonitätsnote gerade jetzt gesenkt wird und nicht, sagen wir, vor ein paar Tagen oder in ein paar Tagen, das hat mit der geänderten langfristigen Einschätzung zu tun. Das hat mir eine Moody's-Sprecherin in London vorhin gerade noch gesagt. Und sie hat gesagt, wenn die Einschätzung ändere, werde die neue Einschätzung auch publiziert. Man kann also sagen, es hat sich in den letzten Tagen eigentlich nichts geändert, außer die Einschätzung der Agentur.
Aber es fällt doch auf, dass Moody's Irland herabgestuft hat, kurz nachdem andere Ratingagenturen dies mit Griechenland oder Portugal gemacht haben. Stecken sich diese Agenturen eigentlich untereinander an? Steckt eine Art Herdentrieb dahinter?
Ja, es fällt schon auf, dass hier alle Agenturen etwas gleichgeschaltet sind. Aber man muss auch sehen, dass die Situation natürlich grundsätzlich auch eine ähnliche ist. Da ist natürlich ein Zusammenhang. Das heißt, wenn ein Staat plötzlich schlechter dasteht als ein anderer, dann gerade in dieser Eurozone, wo alles miteinander verbandelt und verbunden ist, dann hat es auch Auswirkungen auf die anderen. Allerdings hat es natürlich auch wieder einen Effekt darauf, dass negative Bewertungen auch wieder negative Folgen haben, so wie das Martin Aliot vorhin beschrieben hat mit der Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es gibt eine Studie der Universität St. Gallen, die vor ein paar Tagen publiziert worden ist, und die kommt zum Schluss, dass die Ratingagenturen verschiedene europäische Staaten ungerechtfertigt weit herabgestuft haben. Andere Staaten, die sich in anderen Krisen in einer ähnlichen Lage befunden hätten, die seien besser gefahren. Das Ergebnis dieser Studie, das ist ein Befund, den die Agenturen natürlich weit von sich weisen würden.
Könnte es auch eine Art Retourkutsche sein, weil europäische Politiker in den letzten Wochen ihren Druck auf die Agenturen verstärkten, mit Konkurrenz drohten?
Ganz ehrlich, das denke ich nicht. Es kursieren zwar immer wieder Verschwörungstheorien, vor allem auch unter Politikerinnen und Politikern, und die Kritik, da haben Sie absolut recht, die ist natürlich da und ist zum Teil auch gerechtfertigt. Aber wenn die Agenturen rein aus irgendwelchen Emotionen entscheiden würden, eben Retourkutsche haben Sie gesagt, dann würden sich die Kreditratingagenturen ihren letzten Kredit verspielen, den sie in der breiten Öffentlichkeit noch haben.
Das waren Informationen, Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Der Umweltbericht 2011 zeigt, nach wie vor sind viele Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht. Der Erfolg im Kampf gegen den Schwund von heimischen Tier- und Pflanzenarten bleibt also bescheiden. Andrea Jacki berichtet.
Das ist ein Rotkopfwürger. Der Vogel mit dem roten Kopf ist bei uns am Aussterben. Er braucht Hochstammobstbäume. Da diese aber zunehmend verschwinden, fehlt dem Rotkopfwürger eine wichtige Lebensbedingung. Dem Fischadler ging es in der Schweiz noch schlechter. Er ist bereits ausgestorben. Von 13.500 Arten, die untersucht wurden, ist mehr als ein Drittel gefährdet oder gar ausgestorben. Das steht im Umweltbericht 2011. Und das bereite Sorgen, sagt Adrian Eschlimann, der Sprecher des Bundesamtes für Umwelt. Denn die Artenvielfalt sei enorm wichtig.
Die Biodiversität ist eigentlich auch die Grundlage des Lebens. Die Nahrung kommt aus der Biodiversität, das saubere Wasser, die saubere Luft.
Schuld am Rückgang von Tier- und Pflanzenarten sind vor allem die Zersiedelung und Überbauung der Landschaft, aber auch die intensive Landwirtschaft. Auf der anderen Seite aber bieten auch Tier- und Pflanzenarten Probleme, die vom Menschen eingeschleppt wurden. Zum Beispiel der amerikanische Flusskrebs, der die einheimischen Krebse verdrängt, oder die Pflanze Ambrosia, die Allergien bei Menschen auslösen kann. Bereits 1992 hatte sich die Schweiz am Weltgipfel in Rio verpflichtet, den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen und die Artenvielfalt zu fördern. Seither ist wenig Konkretes passiert. Jetzt aber sei die Schweiz daran, eine Strategie zu entwickeln, um möglichst viele Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, sagt der Sprecher des Bundesamtes für Umwelt, Adrian Eschlimann.
Die Lösung liegt sicher darin, dass Lebensräume, die heute zerschnitten sind, wieder vernetzt werden. Das können zum Beispiel Wildtierbrücken sein über Autobahnen, dass auch genügend Fläche vorhanden ist für diese Vernetzung. Eine Lösung kann sein, dass gewisse Flächen vorrangig der Biodiversität gewidmet werden, künftig.
Druck machen auch Naturschutzorganisationen. Miriam Balmer von Pro Natura zum Beispiel fordert ganz konkret:
Dann natürlich fordern wir auch das Parlament auf, dass es sagt, ja, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, wir müssen mehr Geld sprechen für diese Bereiche, wir müssen zum Beispiel auch in der Landwirtschaft die Gelder an ökologische Bedingungen knüpfen.
Die gezieltere Forderung von ökologischen Ausgleichsflächen plant der Bund bereits mit der neuen Agrarpolitik. Die UNO hatte 2010 international zum Jahr der Biodiversität ausgerufen. Hat dies überhaupt etwas gebracht? Adrian Eschlimann:
Auf das Stoppen des Rückgangs hat sich das bis jetzt nicht ausgewirkt, weil das wäre auch viel zu kurzfristig. Aber wenn es darum geht, eben bei der Biodiversität die Ziele, die wir uns international gesteckt haben, zu erreichen, geht das nur, wenn auch ein Bewusstsein da ist, dass die Biodiversität ein Wert ist, den wir erhalten sollten. Und dazu hat das Jahr der Biodiversität sicher beigetragen.
Ob sich dies auch auf die Politik auswirkt und konkrete Maßnahmen zur Folge hat, wird sich weisen.
12.51 Uhr. Ungewöhnlich starke Gewitter sind gestern und in der Nacht über die Schweiz gezogen und haben beträchtliche Schaden angerichtet. Besonders stark betroffen waren die Kantone Aargau und Solothurn. Feuerwehren und Polizei hatten mehrere hundert Einsätze zu bewältigen. Regionalkorrespondent Alex Moser sah sich die Situation in Zofingen an.
Es war um 12:30 Uhr morgens, als ein Gewitter über Zofingen tobte, wie man es hier noch selten erlebt hatte. Es stürmte gewaltig, es schüttete wie aus Eimern und dazu kam starker Hagel. Als Feuerwehrkommandant Peter Ruch das Unwetter beobachtete, wusste er, das wird eine lange Nacht.
Es ist ziemlich heftig losgegangen. Wir hatten eine Brandmelderauslösung, als erste Meldung im Spital hinten. Und auf dem Weg ist man kaum hintergekommen, Bäume auf der Seite und alles. Und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen mit weiteren Brandmeldungen und umgestürzten Bäumen. Wir hatten ca. 150 Einsatzmeldungen, Schademeldungen gehabt, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Auch am Morgen waren die Feuerwehren noch unterwegs. Aus dem ganzen Kanton erhielt die Feuerwehr Zofingen Unterstützung. Im ganzen Stadtgebiet liegen nun umgekippte riesige Bäume. Die Straßen sind voller Laub und Äste. Nun laufen die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr hat immer noch viel zu tun. Viele Leute entdeckten die Schäden an ihren Häusern erst am Morgen.
Schäden sind hauptsächlich Bäume über Strasse. Also zum Teil sind wir gar nicht in die Quartiere reingekommen. Wir mussten Bäume auf die Seite rausschneiden. Und dann die abgedeckten Häuser oder die ganzen Dachstöcke, die es runtergeutet hat auf die Strasse haben, oder?
Bei einem kleinen Einfamilienhaus hat der Sturm sogar das ganze Dach abgedeckt. Eine riesige Plastikplane schützt die Bewohner nun vor dem kommenden Regen. Die Dächer seien ein Problem, erklärt Kommandant Peter Ruch. Es gäbe zu wenig Dachdecker, die verfügbar sind.
Wir haben unsere Dachdecker, die wir uns gefunden sind, arbeiten in der Region, sind auch selber schon im Einsatz gewesen, haben sich nicht frei machen können. Wir mussten ein bisschen Solothurnische reichen, aufbieten, probieren zu mobilisieren, dass wir wenigstens die drei Truppe reinbringen können, die wir auch mit der roten Dreileiter eine Priorisierung machen können mit den Dachdecken oder Flicken.
Wie gross die Hagelschäden sind, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Die Zofingerinnen und Zofinger sind erstaunt, wie heftig sich das Gewitter über der Stadt entlud. Auch Feuerwehrkommandant Peter Ruch, der in seinem Beruf so einiges erlebt.
Also in meiner Karriere war das das schlimmste Unwetter, das wir hier in einer kurzen Zeit. Wir hatten schon verschiedene Unwetter, Hochwasser, aber flächendeckend so gross habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt, dort so wie selber.
Und das will etwas heißen. Der Mann ist immerhin schon seit 40 Jahren bei der Zofinger Feuerwehr.
Vor 2 Jahren sorgte in Italien der Fall Eluana für heftigste Diskussionen. Eluana war eine junge Frau, die 17 Jahre im Koma lag. Ihr Vater konnte erst nach langem juristischem Tauziehen die künstliche Ernährung abbrechen, damit sie sterben konnte. Der Vatikan und Berlusconis Koalition wetterten heftigst gegen den Vater und haben nun ein Gesetz verabschiedet, das den Koma-Patienten den letzten Willen völlig entzieht. Massimo Agostinis.
Silvio Berlusconi ist im Vatikan nicht mehr wohlgelitten. Seit seinen Eskapaden mit minderjährigen Prostituierten sind die Purpurträger im Gottesstaat auf Distanz zu ihm gegangen. Zeit also, muss sich der angeschlagene Berlusconi gesagt haben, wieder etwas Beziehungsarbeit zu leisten. Nur so ist zu erklären, weshalb er das Gesetz über den letzten Willen für Koma-Patienten wieder aus der Schublade holt. Die Bevölkerung will es nämlich nicht, der Vatikan indes schon. Worum geht es? In Italien ist ungeregelt, wer die letzte Verfügungsgewalt über Koma-Patienten hat. Dies führte im Fall Eluana zu einem jahrelangen Streit zwischen dem Vater von Eluana und den Gerichten. Der Vater wollte, dass nach 17 Jahren fruchtloser künstlicher Ernährung die Maschinen endlich abgeschaltet werden, die seine Tochter am Leben erhielten. Berlusconi und der Vatikan schossen scharf gegen den Vater. Sie behaupteten, Eluana sei noch am Leben, niemand dürfe hier reinpfuschen. Silvio Berlusconi verstieg sich gar zur Behauptung.
Una persona che potrebbe anche in ipotesi generare un figlio.
Theoretisch könne Eluana noch Kinder kriegen, meinte der Regierungschef. In einem Wettstreit mit der Zeit schaffte es der Vater, noch bevor die Politik ein entsprechendes Gesetz in Windeseile durchpeitschte, per Gericht die Maschinen seiner Tochter abstellen zu lassen. Nach 17 Jahren fand sie die letzte Ruhe. Doch Berlusconi und seine Partei sowie im Hintergrund der Vatikan wollen solche Fälle in Zukunft vermeiden. Das Abgeordnetenhaus hat nun entschieden, dass die Italiener nicht mehr selber entscheiden können, wann lebenserhaltende Maßnahmen abgestellt werden sollen. Solange ihr Körper Lebenszeichen von sich gibt, sind sämtliche lebensverlängernden Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das letzte Wort haben die Ärzte. Das heißt, auch zu Lebzeiten, bei vollem Bewusstsein, dürfen Italienerinnen und Italiener nicht mehr verfügen, wann Schluss ist, sollten sie je ins Koma fallen. Die Opposition tobt, der Vater von Eluana meint, das Gesetz sei gegen die Verfassung. Die Bischöfe hingegen jubeln und führen den Fall eines 70-Jährigen an, der nach 5 Jahren Koma in der Lage gewesen sein soll, ein Glas Wasser an den Mund zu führen. Nach einer jüngsten Umfrage sind gar 70% von Berlusconis Anhängern dafür, dass sie das letzte Wort über ihren Tod haben und nicht die Ärzte. Doch Berlusconi ficht das nicht an, er muss sich mit dem Vatikan und den Bischöfen wieder besser stellen. Gut möglich, dass wie kürzlich bei der Atom- und Wasserprivatisierung das Volk das letzte Wort hat und Berlusconi vermutlich wieder eine herbe Niederlage erleidet.
Massimo Agostinis. Die ersten Prothesen, also Ersatzstücke für verlorene Beine, Finger, Arme, kannten schon die alten Ägypter. Über all die Jahrhunderte kamen die Prothesen einer menschlichen Hand, einem gesunden Bein immer näher. Der neueste Ansatz, Roboterprothesen, sollen mehr Beweglichkeit ermöglichen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber hat einen der Pioniere auf diesem Gebiet an einem Expertentreffen der ETH Zürich getroffen.
So klingt es, wenn Hugh Herr, Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT in den USA, von seinem Vortrag an der ETH Zürich zum Interview schreitet. Das quietschende Geräusch kommt vom Motor seiner 2 Roboterprothesen. Denn dass sich der heute 47-jährige Hugh Herr überhaupt mit Prothesen beschäftigt, das geht auf einen Kletterunfall mit 17 zurück, bei dem ihm beide Füße und Unterschenkel abfroren und amputiert werden mussten.
Yeah, I was a very avid mountain climber. When I was 17 years old, I was in a mountain climbing accident. The result of that, I had frostbite to my lower legs. They were amputated about 10 centimeters below my knee.
Doch der ambitionierte Nachwuchskletterer Hugh Herr mochte diesen Rückschlag nicht einfach so hinnehmen und fing wenige Monate nach der Operation an, sich selber neuartige Prothesen zu basteln, mit denen er kurze Zeit später noch besser klettern konnte als vorher.
So my dream was to return back to mountain climbing. So I started building my own prostheses. And about 6 months after my legs were amputated, I was climbing at a more advanced level than I had achieved before my accident.
Auch für den Alltag, das merkte Hugh Herr bald, waren die marktüblichen Prothesen nur sehr bedingt brauchbar. Denn sie verlangten vom Träger einen enormen Kraftaufwand. Das ermüdete und führte nicht selten zu Rückenschäden. Eine Prothese mit eigenen künstlichen Muskeln, schwebte Hugh Herr vor. So studierte er Maschinenbau und Biophysik. In jahrelanger Arbeit hat er, heute Professor, mit seinem Team einen künstlichen Fuß entwickelt, der seit wenigen Monaten auf dem Markt ist. Einen künstlichen Fuß mit einem eingebauten Akku, der 5 Minicomputer, einen Fußgelenksmotor und Sensoren mit Strom versorgt. Zuvor hatte Hugh Herr bei gesunden Menschen gemessen, wie sich die Muskeln und Sehnen beim Gehen verhalten. Ein sogenannter Computeralgorithmus ahmt das nun in Hugh Herrs künstlichen Füßen nach.
I'm wearing bionic limbs, and there's an algorithm that has embedded in it how muscles and tendons and spinal reflexes work when a person moves, when they walk and run.
Bionik heißt die Wissenschaft, die sich bei der Natur abschaut, wie eine Technologie verbessert werden kann. Gesteuert wird der künstliche Fuß durch die Sensoren, die genau registrieren, wie sich der künstliche Fuß im Raum bewegt. Daraus berechnen die Minicomputer im Fuß blitzschnell, was mit größter Wahrscheinlichkeit der nächste Schritt ist. Ob es treppauf oder Hügel runter geht, ob Rennen angesagt ist oder gemütliches Schlendern. Je nachdem setzt sich der Motor mehr oder weniger in Gang.
The faster I go, the more power and energy I get from my bionic limbs. When I go uphill, I get even more energy and power. When I go downhill, I get less.
Und per Mobiltelefon lässt sich der Fuß auch auf individuelle Bedürfnisse anpassen, weil der Kalifornier anders laufe als der New Yorker oder der Zürcher.
You know, you have the California walk and the New York walk and the Zurich walk. So we have an Android mobile phone and you can tune how much power it provides as you move throughout your day.
Hugh Herr selber trägt die 20. Version des von ihm entwickelten Fußes und kann damit problemlos täglich joggen gehen. Und man sieht ihm die amputierten Unterschenkel und Füße kaum an. Sein Gang ist zwar etwas schwankend, aber sonst verrät ihn nur das leise Quietschen des Roboterprothesenmotors.
13.01 Uhr. In der Reihe Wendepunkte heute. Immobilienkrise in den USA. Der Kampf eines amerikanischen Paares um sein Traumhaus. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Christian Lösche.
EU-Kommissionspräsident Barroso kritisiert die Entscheidung der Ratingagentur Moody's, nun auch die Kreditwürdigkeit Irlands auf Ramsch-Niveau herabzustufen. Der Beschluss sei unverständlich. Die Schweiz hat wichtige Umweltziele nicht erreicht, so etwa die internationale Verpflichtung, bis nächstes Jahr die Treibhausgase gegenüber 1990 um 8% zu senken. Auch der Verlust an Tier- und Pflanzenarten sei nicht gestoppt worden, melden die Bundesbehörden. Im Juni sind in der Schweiz gut ein Viertel weniger Asylgesuche eingereicht worden als im Vormonat. Damit ging die Zahl der Gesuche auf ein ähnliches Niveau zurück wie im letzten November, also vor den Umwälzungen in Nordafrika.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.